Radio Ravnica, Folge 247, fast die 250 Folge, krass.
Yes.
Wir besprechen heute eine Menge Modern Horizons 3, wie ihr das natürlich gedacht habt. Und zwar haben wir Bannings in Pauper, Bannings auf Arena und wir besprechen unsere ersten Eindrücke der Karten. Wenn wir Zeit haben, Ask Us Anything, wie immer an meiner Seite, der gute Robin. Robin, wie geht's dir an diesem wunderschönen Abend?
Ja, mir geht's soweit ganz gut. Ich habe eine ganze Menge Modern Horizons 3 jetzt mitbekommen. Ich war lustigerweise, kleine Anekdote, am Wochenende war in Spandau das Havelfest und ich habe so viele Leute getroffen, die gerade von irgendwo herkamen und Modern Horizons 3 Booster entweder irgendwo in der Tüte hatten oder so die Commander-Decks gerade noch so in Sicherheit gebracht haben. Und das war auf jeden Fall ziemlich witzig zu sehen, wie hyped die Leute da waren und auch wie viel da irgendwie auf Social Media aktiv ist. Aber ja, es ist wirklich eine ganze Menge schon passiert und dabei ist das Set ja offiziell noch gar nicht raus. Aber bevor wir anfangen, ein kurzer Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder gefuelt sind von Holy, dem Energy Drink bzw. Eistee ohne Bullshit. Und ihr könnt uns supporten und dabei diese Getränke genießen unter weareholy.com/radioRavnica und spart 10% mit Ravnica 10 oder 5 Euro auf euren Ersteinkauf mit Ravnica 5. Und wie gesagt, ihr unterstützt uns dabei indirekt. Das heißt, ein Prozentteil davon geht an uns und wir können uns davon eben unsere Kosten decken und Neuanschaffungen tätigen. Aber da würde ich sagen, haben wir keine weiteren Umwege, springen wir doch direkt ins erste Thema mit den Pauper, ja, man muss ja fast sagen, Pauper Pre-Bannings. Also es ist ja noch bevor das Set rauskam, haben sie denn was entschieden?
Sie haben entschieden, dass eine Karte gebannt wird. Und zwar ist es eine Karte, die theoretisch schon angekündigt wurde. Ich meine, Gavin Verhey hätte schon vorher gesagt, hey Leute, da ist eine Karte in diesem Set, die werden wir im Pauper bannen. Und deswegen gab es ganz viele Gerüchte, so, wird's die Karte. Und dann kam Cranial Ram. Ram, ein rotes und schwarzes Artifact Equipment Living Weapon. Das bedeutet, es kommt mit einer 0-0 Phyrexian Germ Token mit ins Spiel. Und sie bekommt, also die Kreatur bekommt +X/+1, über X die einzelnen Artefakten ist, die man kontrolliert, wenn man für 2 Mana eben equippen kann. Das haben wir schon mal ähnlich gesehen. Wir hatten neulich ja den Bann von All That Glitters. Und naja, es ist ja auch schon so, dass man sagt, Cranial Plating ist schon zu stark. Cranial Ram ist noch mal meiner Meinung nach sogar eine Nummer stärker, außer dass die kein Instant Equipment hat. Und das jetzt zu machen, nachdem man All That Glitters gebannt hat, die Karte praktisch wieder reinzubringen, ist doch irgendwie dämlich, oder?
Ey, absolut, absolut. Also, ich meine, viele haben ja schon jetzt, also auch schon in der Vorbesprechung gesagt, und ich glaube, wir haben es ja auch in unseren Previews gesagt, dass Cranial Ram schon sehr stark weht mit Bann mich bitte in Pauper. Ich muss sagen, dafür, dass die Entscheidung eigentlich so eindeutig ist, ist der Artikel mal wieder Pauper-typisch sehr lang von Gavin Verhey. Er hat auch wieder ein Video dazu gemacht, um das so ein bisschen zu erklären.
Großartig.
Braucht Cranial Plating überhaupt eine Erklärung noch? Also im Endeffekt, er geht so ein bisschen auf so ein auch paar Meta-Calls ein, so im Sinne von, dass man halt mit Hydro Blast und Blue Elemental Blast halt eben das natürlich gut hätte ausfedern können. Geht noch ein bisschen darauf ein, so warum pre-bannt man das, anstatt dass man einen Emergency-Ban macht. Geht dabei auch darauf ein, dass er, dass da auch ein 5K-Tournament eben dann auch schon ansteht am 15. Juni zum Beispiel, Magic Online Creator Showdown auch. Und dass sie halt dann einfach kein Broken-Format präsentieren wollen. Aber ja, es ist halt irgendwie so spannend. Cranial Plating und Cranial Ram und All That Glitters, alles so dieser Sweet Spot und trotzdem schafft es halt irgendwie so eine Karte dann ins Set. Glaubst du, ist Cranial Ram war es wert, im Modern Horizons Limited, also so in Pre-Release und so weiter drin zu haben? Oder glaubst du, das hätte auch genauso gut eine Uncommon sein können, um das Pauper direkt zu umgehen?
Also von dem, was ich vom Pre-Release mitbekommen habe, gab es ganz lustige Eldrazi-Synergies, irgendwelche Aggro-Haufen, die halt mit Artefakten und so weiter gespielt haben, wo halt Cranial Ram tatsächlich relativ häufig gezogen wurde, weil als Kamen zieht man sie relativ häufig. Oder irgendwelche Value-Midrange-Kram, den man halt einfach versucht hat, den Gegner zu outvalien. Das waren so die drei Sachen, die ich mitbekommen habe. Also ganz wenig Control und so weiter und so fort. Und Cranial Ram war schon relativ häufig auf den Feldern zu sehen, von dem, was ich beim Pre-Release gesehen habe, muss ich echt sagen.
Ja, ich glaube, das finde ich auch interessant. Also ich habe tatsächlich noch keinen Paper-Sealed Modern Horizons 3 gespielt. Ich war das Wochenende irgendwie da noch unterwegs. Ich hatte jedoch beim Early Access Streamer Event ein bisschen was getestet, aber auch jetzt nicht wirklich. Im Sinne von, ich habe eigentlich nur meine Booster schnell geöffnet, irgendwas zusammengeworfen, um noch ein paar Runden einfach in meinem Stream dann irgendwie mit reinzukriegen, aber war ein bisschen unter Zeitdruck. Aber was ich auf jeden Fall herausgefunden habe, ist, dass so gute Bomben und eindeutige Bomben zum Beispiel im Limited gar nicht so leicht herauszufinden sind. Du hast halt super viele, die Flare of Denials und die Flare of Cultivations und diese ganzen Synergie-Pieces, die primär natürlich für Modern gedacht sind, aber die halt mehr synergistisch sind und da ist nicht so dieses eindeutig, alles klar, hier ist meine rot, schwarze Legendary, über die ich mein Limited-Deck aufbauen kann. Und Cranial Ram taucht da schon ein bisschen auf als eine gute, als eine gute potenzielle Bombe in einem Limited-Format, was, glaube ich, sehr anspruchsvoll ist, oder? Also was hast du so von Modern Horizons Limited so schon mitbekommen?
Eine Menge tatsächlich. Ich habe auf Magic Online, wo ich ja auch zum Pre-Release-Event eingeladen wurde, schon ein bisschen was gespielt gehabt, auch ein bisschen was dazu gepostet. Und ich muss sagen, die Drafts waren spannend. Und dann habe ich natürlich noch das Pre-Release-Bonus im Store mitbekommen. Mhm. Und da muss ich auch sagen, also das war wirklich herausfordernd. Es wurden sehr, sehr viele Fragen gestellt. Wirklich sehr, sehr viele Fragen an dem Tag. Was bei Judgen angeht, war es sehr gut, dass ein Judge vor Ort war. An Tag 2 war es wohl nicht der Fall. Da wurde ich 3-mal angerufen von Leuten, die gesagt haben, hey, ich habe hier eine Frage. Ich habe gerade erst eben das so und so gespielt. Ist das richtig? Und das ist halt was, wo ich sage, Leute, Judges sind cool. Ladet mehr Judges ein.
Ja.
Weil gerade für so ein Format. Weil so im Set, weil das halt für Modern da ist. Ich weiß noch, ich habe ja zu Modern Horizons 2 meine Level-2-Judge-Prüfung gemacht. Und da waren auch alle Fragen, die waren nur Ursas-Saga oder irgendwelche Raga-Warn-Fragen und so weiter. Ja. Also es war wirklich wild. Und es ist hierbei jetzt genau dasselbe. Es ist genauso interessantes, aufbauendes, aber doch sehr komplexes Format. Mhm. Gerade das Limited. Und dementsprechend sehr, sehr spannend, aber auch anzusehen.
Ja, absolut. Absolut. Also ich muss sagen, wie gesagt, meine Arena-Erfahrung, mein Mindset war so ein bisschen, okay, ich schiebe einfach alles zusammen, was ich glaube, was irgendwie in meinen Rares irgendwie passt. Und ich bullshitte mich so ein bisschen da durch und versuche hier und da ein bisschen was zu machen, so, weil es eigentlich normalerweise bei anderen Limiteds funktioniert ganz gut. Man ist nicht sonderlich erfolgreich damit, aber ne, man hat mal irgendwie so ein 6-6er Grün, den kann man ein bisschen rumhauen und hat seinen Spaß. Da habe ich. Ich habe, glaube ich, noch nie so schnell in einem Format gemerkt, dass es bei Modern Horizons 3 nicht geht. Sondern wenn Leute und die Leute wussten in diesem Event schon, was die guten Karten, was die guten Commons und Uncommons sind, wo die Bomben liegen. Und sie waren nicht unbedingt immer im Rare- und Mythic-Bereich.
Nee,
sie wussten genau, wie man rumspielt. Sie haben quasi mich einfach nur hin und her geslappt, so links und rechts. Und ich habe 2 Sealed-Events gemacht. Und ich habe, glaube ich, nur eine einzige Runde überhaupt gewonnen. Und das hat mir schon direkt gedacht, okay, das nächste Mal, bevor ich sowas mache, muss ich mich definitiv mehr mit dem Limited damit auseinandersetzen, weil das war wirklich ein bisschen erbärmlich von meiner Seite aus. Gavin Verhey geht hier in dem Artikel auch noch auf ein paar andere Karten rein, unter anderem Refurbished Familiar, ein 4-Mana 2-1 Zombie Red mit Affinity for Artifacts und fliegend. Affinity ist natürlich auch immer so ein Ding, das schlägt in dieselbe Kerbe wie Cranial Ram, so Artefakt-Synergie-Decks. Glaubst du, macht es da Sinn, die noch drin zu lassen? Oder glaubst du, dass da ein weiteres Affinity-Piece, ob das früher oder später auch raus muss?
Refurbished Familiar ist nicht nur irgendein Affinity-Karte. Refurbished Familiar ist ein Broken Piece, das die Leute bisher noch nicht entdeckt haben, meiner Meinung nach.
Okay,
das ist spannend. Ein 4-Mana 2-1er Fliegender, die sagt, wenn sie ins Spielfeld kommt, muss jeder Gegner eine Handkarte abwerfen und jeder Gegner, der nicht kann, darf man selber eine Karte ziehen und sie hat eben 2-1 fliegend. Mhm. So, mit dem Affinity to Artifacts kostet sie ein schwarzes Mana. Sind wir ehrlich, die kostet Turn 1, maximal Turn 2, ein schwarzes Mana.
Ja.
Ist eine 1-Mana 2-1 fliegend, der Gegner wirft eine Handkarte ab. Und im Late Game, wenn beide Spieler nicht mehr so viele Handkarten haben, topdeckt man die und darf die einfach durchcyclen und bekommt einen 2-1 Flieger dabei.
Das ist schon
und
gut.
Dann gibt's immer noch den Punkt, sie kostet 4 Mana. Also wenn man sie jetzt nicht mal nur im Pauper-Kontext sieht, wo man sie dann mit Glinthawk oder irgendwelchen Flicker-Effekten einfach flickern kann, was Pauper wirklich immer ein Problem ist. Also Glinthawk ist einfach super strong und generell Flicker-Effekte. Sondern sie macht halt auch das Simulacrum. Dann dieses Ding triggert sie halt auch.
Synthesizer.
Synthesizer, so ist richtig.
Ja, Genau.
Und der Synthesizer sagt halt, man kriegt halt, wenn man eine 4-Mana-Spell spielt, 4 oder höher, bekommt man einen Karn-Token. Das bedeutet 0-0er, der plus 1-1 kriegt für jedes Artefakt, was man kontrolliert. Das heißt, damit kann man zum Beispiel einen 1-Mana-Dude spielen, der 2-1 ist, dem Gegner eine Handkarte klaut und einen XXer bringt. Also ein Stärke und Sicherheit auf gleiche Artefakte. Und das macht die so insane synergetisch und so insane stark, wo ich halt sag, dass die Leute haben das noch nicht erkannt, glaube ich.
Ja, es ist auf jeden Fall spannend, so zu sehen, wann Wizards of the Coast wie agiert. Also im Falle von Pauper war das, glaube ich, halt auch gerade abzusehen, halt, was halt eben broken sein wird, weil mehrere Karten in der Kategorie Cranial Ram eben schon gebannt wurde. Und dann so andere Dinge, allein was du so beschreibst mit dem Refurbished Familiar, das klingt schon einfach ähnlich. Also man hätte, glaube ich, genauso argumentieren können und ihn trotzdem auch schon direkt rauswerfen können. Aber ich glaube, es liegt immer daran, wie viel Aufsehen und Hype so eine Karte eben erfährt in der Preview-Season und wie offensichtlich es ist, dass sie eben broken ist. Und vor allen Dingen auch dann, ob die Karte selbst zu bannen auch die Antwort ist. Weil er sagt ja auch in dem Artikel, es ist so ein bisschen auch immer ein Blick auf diese Artefaktländer, die auch zum Beispiel in Modern gebannt sind. Die Ancient Dance und die quasi monofarbenen Artefaktländer, die eben dann auch so ein Refurbished Familiar erstmal so elevaten, dass man den auch wirklich Turn 1 spielen kann. Und das sind halt auch eben so Sachen, wo man auch immer drauf gucken muss, wann ist der Punkt da, nicht die Payoffs zu hitten, sondern halt die Sachen, die das enablen. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie sich Pauper eben noch weiterentwickeln wird diesbezüglich. Ich glaube, Modern Horizons 3 wird einen massiven Effekt auf Pauper haben. Ich glaube, das wird ähnlich wie andere Eternal-Formate schon auch, ja, so eine kleine Soft-Rotation vielleicht sein oder die starken Decks noch weiter stärken. Aber wie siehst du denn die Zukunft von Pauper? Sind noch ein paar mehr Bans notwendig oder erstmal wait and see?
Also ich glaube, da sind noch ein paar Bans mehr notwendig. Also historisch gesehen ist es immer so, dass diese Art von Decks, gerade die Artefakt-Decks, nach so einem Artefakt-Set einiges an Hate abkommen müssen. Und das halt von Wizards-Seite aus. Weil es traditionell so ist, dass sie dadurch einen starken, starken Boost bekommen. Wir haben hier wieder einige Artefakte drin. Wir haben hier einige Artefakt-Synergiekarten mit drin. Wir haben sehr, sehr starke Uncomes mit drin. Da kommen wir gleich wahrscheinlich noch mal zu. Und also da muss ich sagen, finde ich sehr, sehr spannend, was da noch passiert. Und ich glaube, da werden gerade bei den Comes noch ein paar fliegen. Und in anderen Formaten kann ich sogar sehen, dass teilweise Uncomes aus dem Set rausfliegen. Dementsprechend, ich bin wirklich gespannt.
Auf jeden Fall. Aber wie seht ihr das mit Pauper und den Modern Horizons 3-Karten? Findet ihr das gut, dass sie jetzt schon so früh agieren? Oder sagt ihr eigentlich so wenig Bans wie notwendig und erstmal schauen, was so passiert? Oder habt ihr euch vielleicht sogar mehr gewünscht? Hätte man vielleicht irgendwie sowas sagen können wie, hey, alle Artefaktkarten aus Modern Horizons 3 erstmal sofort raus. Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich freuen, da von euch zu lesen. Und wir machen direkt mal weiter mit Bannings, denn auch bei Magic the Gathering Arena hat sich ein bisschen was auf der Bannliste getan. Wizards of the Coast hat agiert, und zwar diesmal im Bereich Historic und Brawl, wo es eben Pre-Bans gibt. Es sind eine ganze Menge Karten tatsächlich davon drin. Aber erstmal noch mal kurz, um die Leute so ein bisschen abzuholen. Wie ist denn deine Haltung zu Historic? Ist das was du irgendwie aktiv verfolgst oder wo du ein bisschen was so mitbekommst, wie sich das so entwickelt?
Wenig mittlerweile. Historic hat einfach das Problem, in Historic sind zu viele Bullshit-Karten reingekommen.
Ja.
Das muss man einfach sagen. Es ist noch nicht so schlimm wie Timeless, aber es ist schon sehr schlimm. Und dementsprechend bin ich. Ich habe letzte Woche, also wenn ihr es hört, letzte Woche einen Blackie Talk rausgebracht, wo ich ein bisschen auch abgewichen bin und über Arena ein bisschen gehatet habe, was das doch für ein immer noch schlechtes Programm ist im Vergleich zu dem, was es mal war. Und es wird ja stetig nur schlechter. Und dafür habe ich eine Menge Hate bekommen. Und die Meinung steht aber trotzdem. Also Historic oder Timeless oder auch viele andere Sachen davon haben einfach, oder auch Brawl, muss ich sagen, sind einfach Formate, wo ich sage, können wir nicht einfach Pioneer da drauf haben? Wäre das nicht einfach besser für alle Menschen?
Vermutlich, ja. Das ist tatsächlich das Ding ist, ich finde es interessant, dass Historic halt und Timeless nochmal andere Charakteristika dann noch bekommen haben. Und ich finde auch die Synergie zwischen Historic und Timeless irgendwie sehr interessant, weil für mich zumindest, was meine Bubble angeht, wenn ich so YouTube-Content schaue, und da schaue ich halt noch relativ viel auch Arena-Content, meistens von MTG Goldfish. Ich habe das Gefühl, seitdem es Timeless gibt, findet Historic irgendwie gar nicht mehr statt. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass man da noch viel mehr Arena-Rebalanced-Karten drin hat. Und ich meine, Arena-Karten gibt es ja auch bei Timeless, aber bei Timeless sind zumindest so Orcish Bowmaster und Teferis und so weiter, die sind alle in der Paper-Version. Und das ist quasi, Timeless soll so ein bisschen näher an, also wenn Historic quasi Magic Arena-Legacy ist, ist Timeless quasi Magic Arena Legacy, aber mit Karten, wie wenn sie in Paper wären, zum Großteil. Und diese Identität wird jetzt auch so ein bisschen weitergeführt. Ich bin mir wirklich nicht sicher, was sie mit Historic vorhaben. Ob das ein weiteres so Turnierformat bleiben soll oder ob das jetzt einfach abgelöst wird von Timeless. Denn auch hier sind sehr interessante Bannings drin, die auf jeden Fall das Power-Level aus Historic so ein bisschen rausziehen. Man muss dazu sagen, in Modern Horizons 2, Modern Horizons 3, was ja jetzt auch auf Arena kommen wird, waren ja auch zum Beispiel Special Guest Karten drin, die aufgrund der Art und Weise, dass Playbooster ja auch im Draft legal sind, jetzt auch zum ersten Mal auf Arena neue Karten introduced. Unter anderem eben die Evoke Elementals, die es vorher nicht in Arena gab. Und die sind komplett zusammen mit den Flares aus dem Format jetzt schon geprebanned. Das heißt, Endurance, Fury, Grief, Subtlety, Flare of Fortitude, Flare of Denial, Flare of Malice, Flare of Duplication und Flare of Cultivation sind
und
alle.
Solitude.
Und Solitude, genau, sind alle geprebanned. Darüber hinaus sogar noch die Enemy Fetchlands. Also Fetchlands waren also der erste Cycle, der mit dem Takir Remaster oder dem. Es war ja kein Remaster, es war einfach nur das Set. Aber trotzdem, der damit auf Arena kam, war auch schon gebannt in Historic. Für was für eine Identität versuchen sie denn bei Historic zu schaffen? Und wie findest du diese
Bannings? Du hast noch zwei Karten vergessen,
Bannings?
Die gebannt wurden.
Stimmt, ja. Wir machen den Cycle eben voll, ja.
Genau, und Harbinger of Seas, was beides Einschnitte in die Mana-Basis gibt.
Ja.
Und gerade wenn man ohne Fetchländer spielt, noch mal einen stärkeren Einfluss hat. Und ja, ich habe keine Ahnung. Also das sage ich selten in diesem Podcast, ja. Weil ich mich wirklich bei vielem ja auch informiere und bei vielem ansonsten einfach Leute frage und sonst was. Ich habe so keine Ahnung, was sie mit Historic überhaupt vorhaben. Ich glaube, das wissen die selber nicht. Also
ja.
Keine Ahnung, ob da irgendwie zwei Leute sind, die Historic überhaupt noch spielen und die werden dann von Wizards gefragt, weil die Karten haben, die sagen, nö, das nicht, keine Ahnung. Aber in Brawl und Historic diese Karten irgendwie rauszunehmen, zeigt für mich einfach, sie wollen da das Power-Level ein Stück weit runterhalten. Sie halten die Flares für extrem powerful, wo ich halt immer noch sage, ja, die sind ganz nett, aber halt nicht broken. Das sind keine Elementals. Und sie wollen halt an Fun-Gameplay wie Wintermoon oder Harbinger of the Seas, da haben wir auch schon öfter drüber geredet, einfach da raus haben.
Ja.
Und Ich weiß nicht, irgendwie finde ich es weird, weil am Anfang dachte ich so, okay, sie nehmen das raus, weil sie halt irgendwie nochmal irgendwie die Mechanik nicht drin haben wollen. Aber dann packen sie die Mechanik halt trotzdem rein, weil es in Timeless ja legal ist. Und dann gibt's noch die einen weiteren Bann, der dann nur für Brawl ist. Mit der Disruptor Flut,
ja.
Wo man halt eine Karte ansagt, meistens wahrscheinlich den Commander vom Gegner. Ich weiß nicht, ob es da auch Commander heißt. Ich glaube, es heißt da auch Commander.
Ja.
Und der kostet dann 3 Mana mehr und so ein Stuff. Und der ist natürlich für Brawl ganz, ganz schlimm. Und sorgt halt für Anfang-Gameplay. Und da muss ich halt sagen, entweder gehe ich auf ein Competitive-Format oder ich gehe auf ein Casual-Format. Und ich glaube, sie versuchen hier wirklich beide Formate, also gerade Historic und auch Brawl auf einem Casual-Format zu lassen, sonst hätten sie anders agiert.
Ja, was mir schwerfällt zu akzeptieren ist, oder was ich mir nicht vorstellen kann, dass es diese Leute gibt, sind, gibt es knallharte
Brawl-Spieler?
Nein, gibt es knallharte Historic-Fans? So? Weil zum Beispiel, ich kann das Argument zum Beispiel nachvollziehen, zu sagen, zum Beispiel ich bin ein riesengroßer Pioneer-Fan. Ich mag das Power-Level von Pioneer, weil es ist schön gediegen. Das geht nicht in die Extreme wie Modern und Legacy und Vintage und so weiter. Hat aber trotzdem stärkeres Gameplay in der Regel als Standard. Das ist für mich genauso ein Sweet Spot und ich würde den bewahren wollen. Historic war für mich bisher ja immer so ein bisschen in Anlehnung an Legacy of Arena, so ein bisschen die Geschichte von wegen, hier kannst du alle Karten spielen, die es auf Arena gibt. Aber wir versuchen das zu kurieren und halt eben zu gucken, dass halt broken Sachen jetzt nicht broken sind. Und es gab ja auch so Sachen wie Swords to Plowshare, was halt schon prepanned wurde, als es auf den Klienten kam und so weiter und so fort. Und Timeless wiederum, da war so ein bisschen, okay, wir haben die Handbremse gelöst, jetzt hier haut alle raus. Das Weirde, was ich jetzt aber bei Historic finde, ist, dass sie sich die Mühe machen, Modern Horizons 3 auf Arena zu bringen, das aber dann in Historic einkehren lassen, aber die ja schon auch interessantesten Karten, gerade mit den Fetchlands, eben rauslassen aus dem Format, was aber auch ein hohes Power-Level haben will, aber dann wiederum nicht in das höchste Power-Level, was halt bei mir die Frage stellt, ich glaube, es gibt sehr viel mehr Leute, die auf Arena entweder nur Standard spielen, weil sie halt eben Standard-Bock haben oder nur Limited spielen, weil sie Bock auf Limited haben oder eben Timeless spielen, weil sie Bock auf diesen keine Restriktionen, High-Power-Level-Magic haben, aber das halt auf dem PC zocken wollen und halt nicht in Paper. Mm. Und dann verstehe ich nicht, welche Rolle da Historic einnimmt als so ein halbgares Timeless, aber mit Handbremse und noch mehr Arena-Randomness. Also ich bin mir nicht sicher, ob sie das sich wirklich einen Gefallen getan haben, da so Historic selbst formen zu wollen, weil ich glaube, zumindest ist es meine Wahrnehmung, die knallharten Historic-Fans, die auf die Straße gehen und sagen, nein, unser Historic soll so bleiben, wie es ist, ich glaube, die gibt es de facto nicht. Also ich glaube, und es ist zumindest so meine Wahrnehmung, was ich so aus der Community raushöre, eigentlich geht es mittlerweile nur noch auf Arena um Timeless oder halt um Standard, je nachdem, ob Leute gerade competitive sich weiterbilden wollen oder nicht. Also ich finde es sehr, sehr spannend und vor allen Dingen würde mich mal so ein bisschen Blick hinter die Kulissen interessieren, ob sie mit diesem Vorhaben wirklich Historic helfen oder ob sie halt wirklich damit einfach nur ein komisches, halbgares Format schaffen, was niemand spielen will.
Ja, also das ist, haben sie ja auch im Paper genug. Also sie erkranken gerade meiner Meinung nach in Arena an demselben Problem, das sie auch im Paper haben. Zu viele Formate. Also klar, wir brauchen mehrere Formate, um noch überhaupt playable zu Spieler zu sein, weil wir immer noch zum Beispiel Standard, Modern, Pioneer und so weiter brauchen. Aber wenn ich mir überlege, Explorer ist ja kein Magic Arena-Only-Format. Explorer gibt es ja theoretisch auch als Paper-Format.
So. In der Theorie, ja.
Ja, dann gibt es Alchemy und Historic als und Timeless als Magic Online, Magic Arena-Format. Dann hast du sowas wie Commander Draft, Brawl, Standard Brawl, Conspiracy, Two-Headed Giant, Plane Chase, Oathbreaker, Team Booster Draft, Team Sealed Deck, Freeform und dann gibt es noch Mumia Basics und Commander One vs. One. Und dann habe ich noch nicht die bekanntesten mit Commander, Booster Draft, Standard, Pioneer, Modern, Legacy und so weiter und so fort gar nicht aufgeführt tatsächlich, sondern nur diese ganz weirden Oathbreaker, Plane Chase, Team Booster Drafts Events. Und da laufen sie bei Arena meiner Meinung nach auch langsam rein.
Ja. Also ich glaube, es wird irgendwann einfach eine Spaltung kommen, wo man sagt, okay, oder es wird eine Entscheidung kommen von der Community von wegen, wir spielen jetzt einheitlich Timeless oder Historic. Und ich glaube, die Tendenz ist momentan eher zu Timeless, wenn man sich die Beliebtheit da teilweise anschaut. Es war sogar so beliebt, dass auf dem Discord-Server von dem Early Access Streamer Event quasi eine Umfrage auf Twitter gestartet worden sind, ob sie lieber Historic oder Timeless haben wollten und dann aufgrund der Begeisterung für Timeless sie noch die Timeless-Queues eröffnet haben für dieses Early Access Streamer Event. Was ich ziemlich krass fand, weil eigentlich hatten sie es nicht geplant. Auch ein interessanter Move, als ob sie da irgendwie noch mehr vorhaben, mit Historic zu machen, competitive. Also ich bin mir unsicher, was sie mit Historic irgendwie vorhaben. Vielleicht werden Ankündigungen in der Zukunft das irgendwie klar machen, aber ich finde es auf jeden Fall weird. Aber auf jeden Fall, es gibt Bannings in Magic Arena. Also schaut noch mal rein, ob ihr dann in eurem vielleicht Lieblingsformat Historic dann auch nicht die falschen Karten für craftet. Aber ja, wie seht ihr das mit den Bannings auf Magic Arena? Spielt ihr Historic? Oder sagt ihr dann doch, okay, wenn hohes Power-Level, dann will ich schon Timeless haben. Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich da sehr freuen, eure Meinung zu lesen. Und wir springen mal ins nächste Thema, und zwar Modern Horizons 3. Unsere ersten Eindrücke und Eindrücke, die wir so wahrgenommen haben, von den neuen Formaten. Denn da gab es ja wirklich einiges. Man muss direkt als Sternchen im Vorhinein sagen, zum Zeitpunkt der Aufnahme am Montag gibt es noch nicht so viele ja, so halt Informationen in Form von Tabellen von Turnieren oder sowas. Es gab eine Star City Con, SCG Con, wo tatsächlich Modern gespielt wurde am Wochenende vom Release von Modern Horizons 3. Und in Paper gilt ja, im Pre-Release sind die Karten schon legal, sobald du die quasi hast, ne?
Genau, also VPN-Stores dürfen vorher schon Sachen verkaufen, auch schon rausschicken und machen und tun. Und sobald man die Karten halt in Paper besitzt, darf man sie auch spielen. Das ist seit New Phyrexia so, meine ich. Und ja. Dementsprechend ist es halt so, wenn ihr die Karten besitzt, dürft ihr sie auch in jeder Art von Turnier spielen. Es ist halt so, dass der Release immer noch dafür da ist, für Magic Online, Magic Arena und vor allem für die großen Box-Stores, also gerade für so Müller, Toys R Us und so weiter und so fort. Dass die Leute Walmart. Halt erst, genau, GameStop.
Und GameStop, ja,
stimmt. Und sowas soll dann halt dafür sorgen, dass die VPN-Status halt immer noch was Besonderes ist.
Ja. Genau, und das heißt, wir haben mal ein paar Ergebnisse, aber also ein Großteil meines Wissens, weil ich ja selbst kein Modern, kein Legacy spiele, kommt tatsächlich von anderen Content-Creatoren, aber ich glaube, das viel Interessantere für die meisten Leute ist erstmal so deine Erfahrung. Hast du schon ein bisschen herumgebraut, hast du schon ein paar Decks ausgetestet, was ist so deine Erfahrung mit den neuen Karten, was baust du so?
Eine Menge, zu viel und ich kaufe auch viel zu viele Karten dafür, dass ich jetzt für 1400 Euro mein Auto einmal durch die Werkstatt prügeln musste. Also, da muss man jetzt sagen, dass das Magic hier und Mad Wizards im Allgemeinen ein sehr interessantes Set rausgehauen hat, weil die meisten Karten, die ich brauchte und auch spielen wollte, sind fast alle ankam. Ja. Es ist so insane, wenn man jetzt zum Beispiel auch auf Card Market geht und dann so anschaut, die Top-Seller-Trends sind halt ankam, 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 Ankam. Wollt ihr raten? Ankam. Und wollt ihr raten? Die 10. Karte ist immer noch eine Ankam. Ach ja, für unsere Mods, damit sie nicht meckern, 10.06.19.41 Uhr. So. da sind hier gerade alle auf Ankams. Und die Top 10 Karten aller verkauften Karten sind Ankams. Das sagt alles schon aus über das Set. Meiner Meinung nach. Die Mythics haben wir uns ja schon drüber ein bisschen so, ich würde nicht sagen lustig gemacht, aber schon drüber unterhalten, dass das ja sehr viel Commander-Potenzial hat. Bei den Rares haben wir schon sehr viel Spezifisches rausgesucht, so das könnte mal in dem und dem Deck ganz gut sein. Und was wir ja schon angesprochen haben, sind gerade diese doppelten Karten. Also diese MDFCs, die auf der Rückseite halt enttappt ins Spiel kommen, wenn man drei Leben bezahlt. Und die werden insane viel gespielt und insane viel auch gekauft. In fast allem werden die ausgetestet. Es ist wirklich, wirklich krass, was damit passiert. Dann gibt's Karten, die ich jetzt getestet habe. Kursilex Unsealing ist ein Enchantment. Das sagt immer, wenn man einen Kreaturenzauber für Mana-Kosten 4, 5 oder 6 castet, kriegt man 2 Eldrazi-Spawns. Und wenn man 7 oder mehr castet, dann kriegt man 3 Karten. Und da gibt es so eine ganz lustige Karte, die nennt sich Thought Monitor. Und der kostet 7 Mana, 2/2 und lässt sich 2 Karten ziehen. Mit dem hier lässt er dich halt einfach 5 Karten ziehen.
Das ist ordentlich.
Das ist richtig krass. Ansonsten, was ich auch viel gesehen habe, ist die Vexing Bubble. Die haben wir auch schon besprochen. Ein Mana-Artefakt, die sagt, Spieler müssen, wenn sie einen Spell casten und der keinen Mana gekostet hat, wieder gecountert. Und man kann die Tappen opfern, um eine Karte zu ziehen. Auch das super viel in Painter-Servant-Decks, Combo-Decks und so weiter, wirklich, wirklich viel unterwegs. Sehr, 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 sehr krass. Und was ich tatsächlich noch aktuell so ein bisschen habe, zum Beispiel so ein Eldrazi-Agro-Deck, was ich bauen will, mit dem Glaring Flashwrecker. Das ist ein 3-Mana 2/2er, der sagt immer, wenn man Colorless Spell spielt, kriegt man einen 0-1 Eldrazi Skyen. Und immer wenn eine Colorless Creature ins Spiel kommt, schießt der einen Schaden an jeden Gegner. Und das Spannende dabei ist einfach, wenn man einen Eldrazi Zauber spielt, also eine Kreatur spielt, kriegt man einen Eldrazi Spawn, dann schießt man schon 2 Damage. Wenn man davon jetzt einen zweiten hat, schießt der halt 4 Damage. Mehr, 6 Damage. 6 Damage, das ist insane.
Das klingt schon ziemlich gut, ja. Tatsächlich von wegen direkter Schaden schießen. Ich habe jetzt gerade eben noch vor der Aufnahme ein Video gesehen von Saffron Olive, wo er in Timeless ein Energy-Deck quasi gespielt hat. Mhm. Und es ist eigentlich timeless, aber genau genommen sind alle Karten eben auch spielbar in Modern. Also das komplette Deck kann man auch so in Modern nachbauen. Und es ist ein Budget-Deck, zumindest jetzt in Timeless gewesen, mit, ich glaube, 13 Rares oder so. Aber was ich da gesehen habe, eine Karte, die mich richtig beeindruckt hat, ist der Amped Raptor. Lustigerweise auch wieder ein Uncommon. 2 Mana, 2-1 mit First Strike. Und wenn er ins Spielfeld kommt, kriegst du 2 Energy-Counter. Dann, wenn du den gecastet hast von deiner Hand, werden die obersten Karten geexiled, bis du eine Non-Land-Card geexiled hast. Dann kann man diese Karte casten für eine Amount of Energy equal to its Mana Cost. Und was er damit gemacht hat, ist halt, er hat Amped Raptor gespielt, um damit Aether Revolt, die 4 Mana-Verzauberung, ins Spielfeld zu bekommen. Ja. Die quasi jedes Mal, wenn du Energy bekommst, schießt ihn Schaden. Wenn du Revolt getriggert hast, also eine permanente, das Spiel verlassen hat unter deiner Kontrolle, schießt das doppelt so viel Schaden. Und das dann quasi in Kombination, also zum einen Turn 2, diese 4-Mana-Enchantment aufs Feld zu bekommen, ist schon mal ziemlich cool. Mit halt sowas wie Aether Hub oder diesen 1-Mana-Cantrip, der dir 2 Marken gibt. Das ist halt ziemlich gut. Und vor allen Dingen, wenn der dann auch erstmal liegt, ist halt quasi Fetch Land, du suchst dir ein Basic Land raus und dann spielst du Harness Lightning, bekommst 3 Energy, schießt einfach 6 Schaden für 2 Mana. So, und dann hast du noch das Energy, um noch den eigentlichen Effekt auszunutzen. Und das sind halt so Sachen, wo ich denke, ich habe nicht die Erwartung, dass das ein neues Meta-Deck wird. Aber das fand ich schon so interessant, so, okay, so ein Energy-Budget-Burn-Deck. So in so Is It, ich glaube, es war sogar 3-farbig mit noch Weiß mit drin. Ich glaube, das könnte schon irgendwie ganz witzig sein, mal auszutesten. Und gerade wenn es halt, ein Großteil sind halt so gefühlt Energy Draft Chef aus halt eben Color Dash und Modern Rises 3 mit dem Amped Raptor als Uncommon. Fast alle anderen Karten sind halt Commons und das eigentliche Geld liegt eigentlich nur in der Mana Base mit den Fetchlands und allem drum und dran. Das finde ich halt super witzig. Also richtig, richtig interessantes Brew.
Ja, das auf jeden Fall. Apropos Brew, wogegen ich zum Beispiel letzte Woche Freitag schon im FNM gespielt habe, war ein Nadu-Combo-Deck.
Oh,
und zwar, okay. Nadu ist ja der kleine, süße Vogel, der ganz, ganz oft auch in den Pre-Spoilern schon gesagt wurde. Halt mit 3 Mana, 3-4. Und jede Kreatur hat, wenn diese Kreatur Ziel von der Spell oder Ability wird, revealed sie die oberste Karte des Decks. Wenn es ein Land ist, kommt es ins Spiel. Ansonsten nimmt es auf die Hand und es kann 2-mal pro Runde triggern. Das Spannende ist, es triggert halt 2-mal pro Runde pro Kreatur.
Yeah.
Pro Nadu. Und das ist halt insane. Und da kann man halt sehr schnell durch sein Deck durchgehen. Mit Karten gibt es, glaube ich, auch in Modern. Mit der Shuko zum Beispiel, um dann halt sein Deck komplett zu spielen. Oder, womit ich es halt gesehen habe, ist im Cephalid Breakfast Combo, wo man halt auch die ganze Zeit sein Deck millen möchte. Und manchmal kann man dann halt auch einfach das Orakel spielen und darauf dann Dinge tun.
Yeah.
Und das ist insane gut, wirklich insane, insane gut. Hat Spaß gemacht, das gegen zu spielen, damit zu spielen auch. Und also das war auch zum Beispiel sehr cool.
Ja, dazu habe ich tatsächlich eine Liste auch von Andrea Mengucci aus seinem Video mitgenommen. Weil da war es nämlich dann auch, dass sie eben auch Shuko, dieses Ein-Mana-Artefakt, was eine Equipped Creature gibt, +1/+0, ist aber eigentlich egal, denn das eigentlich Relevante ist Equip 0. Und damit kannst du nämlich mit Nadu immer wieder eine oder verschiedene Kreaturen targeten und triggerst den Effekt von Nadu, weil die Kreaturen wurden ja getargetet. Und das ist halt eben der Effekt, den man hier, worauf man eben anspielt. Und du hast dann halt auch so Sachen wie dann Coiling Oracle in dem Deck, was dir dann auch nochmal eine Karte von Elvi auf die Hand oder ein Land eben gibt. Und auch sowas wie Outrider Encore, 3 Mana, 2-2 mit Flanking. Aber auch hier, Shuko-Text ist eigentlich quasi egal, denn eigentlich relevant ist, für 0 Mana kann man ihn aktivieren und den nächsten 1 Schaden auf dieser Kreatur preventen, ist hier einmal in dem Deck drin. Und ist eigentlich wirklich nur noch eine weitere Möglichkeit, um halt eben diesen Nadu zu triggern, um eben die Value Engine irgendwie loszulegen. Glaubst du, Nadu ist jetzt einfach nur so eine Hype-Karte, die jetzt in Modern und Legacy getestet wird? Oder glaubst du, die wird wirklich Beine haben und die wird auch noch länger da sein?
Ich glaube tatsächlich, dass sie länger da sein wird. Denn sie erfüllt alle Kriterien. Sie ist ein 3-Mana, 3-4er Legendary Bird Wizard, der sich selber schon mal triggert, wenn irgendwas auf dem Board ist. Das heißt, es ist ja auch so, dass wenn der Gegner das Ding loswerden will mit einem, keine Ahnung, einem Fatal Push oder ähnliches, man trotzdem schon mal mindestens ein Value daraus zieht. Und das ist halt das Insane daran. Das heißt, alles, was irgendwie damit zu tun hat, dass wir Value aus einer Karte generieren. Wir spielen eine Kreatur, der Gegner wird sie los und wir bekommen Value davon. Ist immer eine starke Karte. Und hier 3 Mana, 3, 4 dafür, das sehe ich als stark an.
Ja, total. Also ich fand's jetzt, als man es auch mal so gesehen hat, oder als die ersten Decks so zusammengekommen ist, fand ich es auch nochmal deutlich nachvollziehbarer, wie diese Simic Legendary Value Commander eigentlich auch gut dann auch in Modern und Legacy eben sein kann. Mhm. Auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Und ich glaube, Schuko, Horder haben auf jeden Fall jetzt eine gute Zeit mit dem Weiterverkaufen von diesem. Ja. Was ist das? Eine Common ist das, oder? Das ist doch irgendeine
Random. Schuko ist, glaube ich, eine Uncommon tatsächlich. Eine Uncommon aus Betrayers of Kamigawa. Und ja, ansonsten, wenn ihr die nicht habt, könnt ihr auch irgendwelche N-Cores nehmen. Also EN-Core, die haben alle den Effekt, für 0 Mana kannst du irgendwie ein Damage irgendwo hinleiten. Und also zumindest die weißen. Und damit kann man die auch die ganze Zeit triggern. Und zwar sogar als Instant Speed. Und ja, das ist auch schon ziemlich insane.
Okay, ja, nicht schlecht auf jeden Fall. Ich habe noch ein paar andere Sachen mit aufgegriffen. Ich habe ein Video von Pleasant Kenobi gesehen, wo er selbst mit einem Eldrazi-Deck eben gespielt hat, was jetzt Ugin's Labyrinth spielt. Wie findest du da die Idee, dass man da jetzt, ich glaube, er spielt sogar auch den Null Drifter, einfach nur um eine weitere 7 Mana zu Karte haben zu können. Er spielt auch den Devourer of irgendwas, den du auch revealen kannst von deiner Opening Hand und dann kannst du die obersten 4 Karten exilen, eine Karte davon auf die Hand nehmen und den Rest quasi ins Exil schicken. Glaubst du, das Eldrazi-Deck, das wird mit Ugin's Labyrinth nochmal zu neuer Stärke kommen oder glaubst du, das ist vorbei?
Vorbei nicht, aber ich glaube, diese Karte wird nicht dafür sorgen, dass so ein Deck weiter existiert. Das Problem ist tatsächlich, dass du, ich glaube, mit einem Agro-Eldrazi im Modern ganz gut fahren würdest, aber halt nicht mit so einem Big-Mana-Deck, weil dann willst du lieber Tronis sammeln und Tron ist einfach viel, viel besser. Und ja, also nicht mit so einem Deck, lieber mit einem anderen Deck. Und wenn Eldrazi noch mal stark wird, dann glaube ich nicht wegen Ugin.
Ja, also auf jeden Fall, es gibt auch eine in dieser SCG-Con, die wir am Anfang gesagt haben, da gibt's auch eine Eldrazi-Tron-Liste, die eigentlich auch nichts anderes geändert hat, außer zu den jeweils 12 Tron-Ländern gibt's jetzt nochmal 4 Ugin's Labyrinth. Aber viel mehr hat sich da jetzt auch nicht verändert. Also keiner der neuen, doch, der Sowing Michael's Spawn, der Solemn Simulacrum, der ist ja auch noch als Land-Tutor mit drin. Aber sonst ist hier eigentlich alles relativ ähnlich geblieben, tatsächlich. Also vielleicht Eldrazi-Tron mit einem neuen Soul Land. Vielleicht ist das ja was. Ansonsten, was ich noch so mitbekommen habe, ist Meervolk hat einige Erfolge mit Harbinger of the Seas. Ist das auch was du teilen kannst?
Ja, tatsächlich habe ich das getestet am Wochenende. Und ich muss sagen, das war insanely gut. Ich habe ja vorher immer sowas gespielt wie den Tide Shaper. Die habe ich dafür ausgetauscht, und zwar 4-mal den hier. Und was ich mit dem Tide Shaper oftmals gemacht habe, ist, ich habe damit einfach Ursas Sagas abgeschaltet. Ansonsten waren die meistens nicht so krass. Und naja, das macht der hier besser. Viel besser.
Ja, total. Plus halt, du kannst, hast quasi Free Wins gegen alle 4- und 5-farbigen Decks. Also, ich glaube, wenn die alle nur Inseln haben, ich meine, ich habe das Argument auch gehört bei Harbinger of Seas, dass das eben auch problematisch ist, weil blau heißt gleichzeitig, dass Counter-Magic weiter online bleibt. Ich glaube aber quasi gerade die Decks, die man dann damit erwischt, die sind auch mit Counter-Magic, dann kann man trotzdem bieten. Also meistens hat man dann seine
Dupes. Das ist denen dann egal. Also oftmals verlieren die Leute einfach, weil du halt nichts anderes mehr tun kannst. Und wenn du nichts anderes mehr tun kannst, verlierst du halt einfach, weil das Ding einfach liegt. Und das ist einfach der Fakt. Also wenn du nichts mehr spielen kannst, hast du verloren. Dann ist es dir egal, ob du irgendwie noch irgendwas machen kannst oder nicht. Also im Sinne von irgendwas countern kannst oder nicht. Du hast einfach verloren, weil du da schon einen Zweier hast, der die anderen Länder abschaltet, die du nicht besiegen kannst. Und ja.
Also. Ja. Klingt auf jeden Fall strong. Quasi im anderen Extrem gibt es eine neue oder gibt es eine Weiterentwicklung bei dem Four-Color Omnath-Deck. Zumindest habe ich da eine Liste gesehen, die, ich weiß nicht, wie erfolgreich sie war in letzter Zeit, aber da hat jemand auf jeden Fall rumgebrüht. Spielt den neuen Titanen, den Boros-Titan Flage, den wir in der Preview-Season gar nicht so krass beleuchtet haben, aber ist quasi 3 Mana Lightning Helix und eben dann für 4 Mana, 2 rote, 2 weiße, kann man den escapen aus dem Friedhof und dann macht er diesen Effekt on ETB und on Attack. Ist natürlich gut, zweifarbig kann man eben auch zu Solitude eben dann auch pitchen, das weiß ich zumindest. Die andere interessante Karte, die ich da drin fand, war Wrath of Skies, ein ich muss mir die gerade nochmal aufrufen, aber ich meine, es ist 2 Mana und X und du kannst quasi das Board wipen für so viel Energy, wie du zahlst, richtig?
Es ist 2 Weiße und X und du kannst, ja, okay. Das ist viel wichtiger, alle Artefakte, Verzauberung und Kreaturen mit X oder weniger dann machen. Weil genau. Artefakte ist hier das Stichwort. Wir haben ja schon drüber geredet, Artefaktländer sind wirklich, wirklich, wirklich gut und der Shit. Mhm. Und naja, hier haben wir jetzt die Möglichkeit, einfach Artefaktländer kaputt zu machen und einfach hinzugehen und zu sagen, ja, alle Artefakte mit Malkosten von 0. Ah, da gehen deine Artefaktländer auch mit. Ah, das tut mir aber leid. Und da muss ich halt sagen, das ist halt nice. Und das erinnert mich sehr stark an Meltdown, nur halt in weiß. Und dementsprechend ist es halt einfach eine gute Karte, weil Meltdown ist eine gute Karte. Und ein Mana mehr dafür zu bezahlen, tut auch nicht so krass weh.
Ja, total. Und vor allen Dingen, ich finde es halt auch interessant, dass es auch in mehreren Szenarien funktionieren kann. Ich glaube, in dem 4-Color-Omnath-Deck, was ich gesehen habe, war das die einzige Energy-Karte. Und ich glaube, in dieser Form funktioniert es auch komplett fein, im Sinne von, wie du meinst, okay, 2 Mana, zerstör alle 0 Mana Artefakte. Ja. Das trifft ja auch zum Beispiel die die Karn-Structs, die größer werden mit jedem anderen Artefakt, den du kontrollierst. Aber halt auch eben, wenn man ein Energy-Deck tatsächlich ist, kann man ja trotzdem für 2 Mana dann halt auch noch 4 Energy zusätzlich zahlen, wenn man die noch rumliegen hat. Man hat quasi ein 2-Mana-Board-Wipe, wo man alles mit 4 oder weniger eben zerstören kann. Also ich finde, selbst auf dem Minimalgrad, dass das die einzige Energy-Synergie-Karte ist, auch schon ziemlich gut und kann schon ziemlich nützlich sein, je nachdem, wie eben das Setting eben ist oder wie das Meta eben aussieht. Und steigert sich eigentlich nur noch mehr, je mehr Energy-Synergien man eben hat. Und wenn man eben keine hat, zahlt man halt eben mehr für seinen Wrath. Also eine Karte, die ich auch jetzt erst so richtig bemerkt habe, als doch ziemlich gut auch für Constructed.
Deswegen, also die Karte wird auch ziemlich, ziemlich sane werden, meiner Meinung nach. Und da wird halt auch viel, viel mitgemacht. Was ich auch noch gesehen habe, ist tatsächlich eine sehr lustige Sache für Modern, das ein bisschen getestet wurde, weil das habe ich auch vorausgesagt. Und zwar Phoenix. Durch Buried Alive habe ich auch einem Streamer zugeschaut, der mit dem Phoenix sehr gute Erfolge gemacht hat und damit auch eigentlich sehr gut gespielt hat. Und ja, das war auf jeden Fall sehr spannend, da zu sehen, wie krass das doch war, dass da so Phoenix einfach so durchgelaufen ist durch irgendwelche Sachen. Das war schon gut.
Ja, die spielen auch diesen die Karte, die wurde beschrieben als schwarze Sivan Library, so ein 2-Mana-Enchantment, wo du 3 Karten millst, dann kannst du 1 Karte zurücknehmen und dann nimmst du 3 Schaden für die Karte, die du zurückgenommen hast. Ich komme gerade leider nicht auf den Namen, Kult auf irgendwas. Aber die wird vermeintlich auch da drin gespielt. Habe ich halt auch nur auf so einen Nebensatz aus einem dieser Videos quasi mitbekommen. Wo ich auch dachte, auch so eine Karte, die ich irgendwie in meinem Kopf abgebucht habe, als das ist so eine typische, ach hier, nee, das ist es gar nicht. Das ist so eine typische Penny Rare irgendwann, die wird wahrscheinlich nicht viel Play sehen. Aber ist dann wahrscheinlich auch in einem richtigen Deck einfach auch ziemlich gut. Also Sylvan Library in Schwarz kann man immer ganz gut gebrauchen, auch wenn man wahrscheinlich in Constructed das Mana nicht immer oder die Leben nicht immer zahlen kann. Was gibt's denn so eigentlich für neue? Ach so, jetzt sehe ich sie gerade. Ripples of Undeath heißt die Karte. Genau, das war die Karte, die ich noch eben kurz highlighten wollte. Ansonsten habe ich viel gehört zum Thema Dredge und Flares. Hast du denn da auch viel gehört? Dredge, immer ein Spaß, für wenn es stärker wird. Wie ist da also deine Meinung dazu?
Für mich ja, ich liebe Dredge. Dredge ist ein großartiges Deck. Flares habe ich ein paar gesehen, die getestet werden. Das Blaue wird so ein bisschen getestet, das ist aber halt einfach nicht gut. Das Grüne wird auch ein bisschen getestet, aber es wird haufenweise, deswegen ist es teuer, von Commander-Spielern gekauft, die halt damit Cultivate austauschen wollen. Und einfach sagen, hey, ist einfach besseres Cultivate, deswegen kostet die Karte irgendwie 15 Euro oder so. Und naja, alles in allem werden von den Flares, also Flare of Malice wird so ein bisschen gezockt. Von dem, was ich gesehen habe, Flare of Fortitude halt im Commander manchmal, Flare of Duplication, ähnliches Prinzip. Flare of Denial, wie gesagt, wird aktuell noch hoch gehandelt, wahrscheinlich einfach, weil es halt immer noch ein Counterspell ist, den man vielleicht manchmal free spielen kann. Aber wie ihr schon gesagt habt, er ist nicht gut. Und ja, was halt wirklich gut ist, ist tatsächlich die Möglichkeit, damit Kreaturen zu opfern, die man sowieso nicht mehr spielen würde. Ja. Das ist halt das Starke daran.
Und das ist das, was ich halt hauptsächlich gesehen habe von diesem Dredge-Deck. Ist halt, ne, sie haben ihre Stitcher-Supplier, alles klar, das ist mein freies Futter für ein Flay of Menace. Sie haben irgendwie die Hedron-Crab oder sowas, das kann im Not halt eben auch noch ein Counterspell sein für Flay of Denial. Und das sind halt eben so die Sachen, wo ich dachte, okay, wenn es ein Deck am meisten nutzen kann, er hat quasi Kreaturen rumliegen, die man quasi nicht braucht, dann ist es doch eigentlich Dredge, die ja ohnehin schon sehr weit weg sind, normales Magic zu spielen mit ihren Free Dredger, mit Narkomibas, die dann in Friedhof gemillt werden. Sowas wie der Priced Amalgam ist ja sowohl dann auch noch schwarz als auch eben blau, kann also für Malice und für Denial genutzt werden. Und das habe ich in Pleasant Kenobis Video so ein bisschen gesehen. Da wirkten die Synergien mit diesen Flares schon sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, dass es jetzt über diesen Überraschungseffekt hinaus noch irgendwie Beine hätte oder so. Aber zumindest so, dass ich gedacht hätte, okay, dafür, dass ich am Anfang so ein bisschen nicht ganz gesehen habe, wo die Flares gespielt werden, macht das Dredge hier schon ziemlich gut und ziemlich effizient. Also von daher, ja, bin ich mal gespannt, wo die Flares so in 3-4 Monaten landen. Ob sie neue Super-Staples sind, wie die Evoke Elementals, oder ob sie dann doch eher unter ferner Liefen laufen. Ein letztes Deck, was ich mir noch rausgeholt habe, auch wieder auf Empfehlung von Andrea Mengucci, ist ein Mono-Black-Necro-Dominance-Deck. Necro-Dominance, so eine Karte, warst du nicht ganz so begeistert von in der Preview-Season?
Jetzt ist hier bin quasi, ich immer noch nicht.
Bist du immer noch nicht? Es gibt aber eine sehr interessante Interaktion mit dem Null-Mana-Artefakt-Spellbook, was quasi sagt, you have no maximum hand size. Im Sinne von, wie, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Idee, du spielst Necrodominance so früh wie möglich durch Dark Ritual und Chromox und so weiter. Es ist eine Legacy-Playlist, eine Legacy-Deckliste, die ich jetzt hier gerade sehe. Und quasi, sobald du Necrodominance draußen hast, kannst du for free das Spellbook spielen, was du dir dann optimalerweise irgendwie rausgelegt hast oder rausgefetcht hast. Und der Rest ist dann quasi Mono Black Good Stuff. Also du hast deine Sheoldreds, die hier ganz gut mit Necrodominance natürlich funktioniert. Halt den Schaden aufzulösen, den du von der Necrodominance kriegst. Dann natürlich Orcish Bowmaster, Grief und so weiter und so fort. Also der ganze Scam-Gedöns. Was hältst du von der Liste? Ist das was, wo du sagst, okay, das könnte eventuell mit so einem schnellen Necrodominance, könnte man da davonlaufen? Oder ist das nicht so gut?
Ich bin sehr geschädigt von Bowmaster. Ja. Und wenn ich hier sehe, du hast als Bowmaster-Outs halt nicht viel. Du hast halt zwei Fatal Pushes.
Und
Bowmaster. Zwei Edicts und Bowmaster. Und wenn du die halt nicht hast, dann hast du halt einfach reingeschissen. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Ja. Und dann legst du halt Electro-Dominance. Dann legst du Necro-Dominance und ziehst 4 oder ziehst 5. Und dann gehst du halt voll ins Baden. Das ist halt einfach. Es ist nicht so geil, wie man sich das vorstellt, einfach meiner Meinung nach.
Ja, wahrscheinlich ist es halt auch noch wirklich. Es gab noch einen Punkt, den er in dem Video gemacht hat. Den habe ich auch nur so halb verstanden. Es gibt wohl eine gewisse Ansage, die man machen muss, von wegen, wenn man Necrodominance eben aktiviert. Also am Beginning of your end step, you may pay any amount of life if you do draw that many cards. Dass quasi, wenn sie den Bowmaster reinflashen, müssen sie das quasi in Response auf den Trigger machen, bevor man ansagt,
null, ja.
Bevor man ansagt, wie viel man zahlt. Das läuft so, ja, ne?
Das okay. Ist richtig. Okay. Das ist komplett richtig. Aber das macht halt dann die Karte wieder komplett nutzlos.
Ja.
Und
man muss dann warten, bis eine Antwort da ist. So, ne?
Und in der Zeit kannst du halt nicht viel machen. Und ja, alles in allem, ich bin einfach kein Fan von der Karte, muss sagen. Ich denke, es gibt bessere Karten, die man da spielen kann. Ich habe es auch gesehen in der Doomsday-Liste, wo man halt einfach hingeht und die nach einem Doomsday droppt, die Karten End of Turn zieht und dann in der dritten Runde gewinnt. Und ich mache das so, okay, wie langsam möchtest du sein? Die Antwort ist einfach ja.
Ja. Also ich fand es einfach nur witzig, weil ich glaube, Necrodominance ist eine dieser Karten. Entweder wird sie halt gar nicht gespielt oder sie wird in irgendeiner Broken Combo sein. Und diese Mono-Black-Dominance-Liste ist mir halt so im Kopf geblieben als, das könnte potenziell was sein, wo ich dachte, okay, wenn man die schnell droppt und man irgendwie um dieses Life-Gain und um diese Hand-Size-Restriction drumherum kommt, was man hier versucht, eben mit diesem Spellbook und Sheoldred, dann könnte das tatsächlich eine ziemlich gute Sache sein, weil dann kann man einfach sein ganzes Deck ziehen, wenn man Bock hat und suffert nicht die negativen Konsequenzen davon. Aber ja, ich weiß nicht, hast du noch sonst Brews, die du präsentieren willst? Wir haben jetzt schon über einige Decks und einige Karten gesprochen.
Ja, also es gibt noch wirklich, wirklich viel tatsächlich von Sachen, die man spielen kann, Karten, die man spielen kann. Aber es wird alles aktuell halt viel in alte Decks reingeschoben und damit was probiert. Und es ist halt, bis auf das Nadu-Combo-Deck halt, eigentlich nicht viel Eigenständiges entstanden. Ja. Und dementsprechend, ja. Ich glaube, dafür müssen wir noch ein bisschen länger warten. Vielleicht revisiten wir das in ein paar Wochen mal wieder, ja. Wenn wir nicht mit Assassin's Creed Spoilern vollgeworfen werden. Und ja, wenn wir dafür Zeit haben, könnten wir das nochmal revisiten. Ich glaube, das wäre ganz spannend.
Auf jeden Fall. Also ich finde auch jetzt gerade die Zeit, gerade bei so einem Set, wo sich mehr oder weniger alle einig sind, dass das einen großen Einfluss haben wird in irgendeiner Art und Weise, finde ich es auf jeden Fall spannend, da auch regelmäßig reinzuschauen, wie sich das jetzt so entwickelt. Und ich meine, Amsterdam steht vor der Tür, eine große Pro-Tour in Modern. Da wird es auf jeden Fall nochmal spannend zu sehen, was da ja Sache ist. Dementsprechend, wie sind eure Erfahrungen mit Modern Horizons 3? Hattet ihr einen schönen Pre-Release? Habt ihr schon einiges aufgerippt? Oder sagt ihr, ich habe meine Bestellung schon rausgeschickt und warte noch, dass es dann eben ankommen kann? Und vor allen Dingen, an welchen Brews bastelt ihr gerade? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr, sehr interessieren, da von euch zu hören. Und dann die Frage, du hast eben schon Assassin's Creed Previews gesagt. Ich habe die auch schon gesehen. Wollen wir noch kurz drauf eingehen oder wollen wir lieber Ask Us Anything machen?
Well, lass uns Ask Us Anything machen, lass uns das andere dann das nächste machen. Wir haben so viele neue Fragen bei Ask Us Anything. Dementsprechend könnt ihr nächste Woche von uns Assassin's Creed hören.
Ich glaube auch.
Das wird cool, das wird spaßig. Ich bin ja, wissen ja alle mittlerweile, ein Riesenfan davon.
Ja.
Und ich bin so hyped und ja, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf, aber Ask Us Anything ist mir halt auch wichtig, weil eure Fragen an uns sind halt schon mittlerweile echt viele wieder.
Genau. Und halt vor allen Dingen, ich habe das Gefühl, dass jetzt in nächster Zeit noch mehr von Assassin's Creed kommt. Und dann machen wir schön eine Runde Sache nächste Woche draus. Und dementsprechend springen wir ins Ask Us Anything. Eure Fragen beantwortet im Podcast. Wie können die Leute denn ihre Fragen zu uns stellen?
Ihr geht unten in die Videobeschreibung oder in den Shownotes findet ihr den Radio Ravnica Discord. Da könnt ihr hingehen und könnt einmal durchklicken. Die Willkommenssache wird euch schon dorthin leiten, wo Ask Us Anything ist. Dort könnt ihr eine Frage stellen. Bitte nur eine Frage pro Absend und halt keine elendig langen Erklärungen dabei oder sonst was. Weil, ja, das können wir alles nicht vorlesen. Und dementsprechend, kleine Fragen, nette Fragen, kurze Fragen sind unsere Lieblingsfragen. Aber wenn ihr natürlich etwas längere Fragen habt oder etwas tiefgehendere Fragen, dann könnt ihr die natürlich auch gerne dort stellen.
Yes, so zum Beispiel von Flogress, ein noch recht neuer User, den ich hier sehe, mit dem kleinen Icon hier im Discord. Herzlich willkommen im Radio Ravnica Discord, freut mich sehr, dass du da bist. Pauper ist mein absolutes Lieblingsformat, schreibt er hier. Habt ihr vielleicht etwas Platz und Liebe für dieses fantastische Format in eurem Podcast? Und auf jeden Fall, also ich meine, wir haben allein in dieser Folge über Pauper Bannings geredet. Wir sagen auch schon häufiger, dass wir auch gerne einfach Pauper spielen. Und gerade in diesen Fragerubriken ist es halt auch immer so ein Kandidat, wo wir sagen, selbst wenn wir irgendwann mit Magic aufhören, so ein Pauper-Deck ist doch noch drin, oder?
Ja, Pauper-Deck zu behalten, kann man schon mal machen. Gerade auch einfach, weil Pauper kostet nicht viel. Pauper spielt man hin und wieder mal. Man findet immer irgendjemanden, der auch Pauper spielt, auch wenn es vielleicht nicht der gesamte Local Game Store macht. Und dementsprechend ist es schon ein schönes Format, das mag ich auch tatsächlich. Alles, was Brainstorm hat, ist gut.
Definitiv. Und auch gerade in Berlin gibt es eine sehr aktive Pauper-Community, die ich verfolge, aber tatsächlich nicht aktiv partizipiere. Das müsste ich auch noch mal ändern. Dann haben wir von Valirion eine Frage, der fragt, wie sehr steht ihr im Konflikt zwischen Glücksspielgesetzen und Competitive Magic in Deutschland, beziehungsweise welchen Einfluss haben diese Gesetze eurer Meinung nach darauf? Von was ich gehört habe, einen nicht zu unterschätzenden Faktor mit Glücksspiel, oder?
Ja und nein. Also, der Punkt ist, Magic the Gathering kann als Glücksspiel gesehen werden, denn es hat einen Random-Faktor drin. Es hat, wir haben ein Lootbox-System, das nennt sich bei uns halt Booster. Mhm. Und wir haben dazu, also gerade zum Beispiel so ein Draft ist ein absolutes Glücksspiel. Draft hat natürlich auch viel mit Skill zu tun. Aber es ist ein Glücksspiel. Noch schlimmer ist ein Sealed zum Beispiel. Sealed, man bekommt 6 Booster, 6 Lootboxen, muss Glück haben und kann dann eine Menge Geld gewinnen. Wenn man dann noch öfter Glück hat. Das kann man jetzt ganz böse so auslegen, wenn man den Teufel an die Wand malt. Wir hatten das Problem, dass das Glücksspielgesetz bei einem Grand Prix gegriffen hat und dort ein riesiges Problem verursacht hat. Das war der letzte Grand Prix, den wir in Deutschland hatten, Grand Prix Bochum. Es klingt so insane, wenn man das sagt. Grand Prix Bochum. Und Competitive Magic ist seitdem in Wizard of the Coast Augen in Deutschland nicht mehr möglich. Alle Turniere werden so Amsterdam, Prag oder auch, wenn man jetzt zum Beispiel nach Frankreich schaut, ist es Straßburg zum Beispiel sehr gerne oder Bologna, alles an der deutschen Grenze stattfinden. Mhm. Alles wird immer in der Nähe der deutschen Grenzen stattfinden, aber es wird aktueller Stand nicht nach Deutschland reinkommen, weil dieser Einfluss auf Magic beziehungsweise auf das Kartenspiel sehr groß ist. Es gibt viele private Anbieter oder private Leute, die was machen oder auch kleinere Turnierszenen, die was machen. Die geben dann eben Sachpreise raus. Das nimmt es eben ein bisschen raus. Aber Wizard of the Coast, wissen wir alle, macht's mit Ticks. Und Ticks ist eine Währung. Und sobald man eine imaginäre Währung umändert, ist es auch wieder Glücksspielproblematik. Und sie werden nur für Deutschland keine Sonderregelung machen. Also überall anders funktioniert es ja, nur nicht in Deutschland. Und dementsprechend, der Einfluss ist sehr, sehr groß darauf.
Ja, ich habe das Thema auch mal so ein bisschen recherchiert. Und soweit ich weiß, der Punkt, woran ich dann im Endeffekt geendet hatte, war, dass es sogar eine etwaige Grauzone sein könnte. Sich aber die größten Turnierorganizer und damit halt auch Wizards of the Coast denken, okay, wir wollen unser Glück nicht herausfordern, weil wenn es eine Grauzone ist, heißt es ja genauso gut, es kann nach hinten losgehen. Und ich glaube, bevor man da ein großes Turnier ansagt mit irgendwie Preispool von $500,000 oder Euro oder was auch immer, macht man es einfach lieber nicht in dem Staat oder in dem Land, wo es halt problematisch werden könnte, sondern, wie du schon meintest, strategisch clever in Europa verteilt, so dass jeder da auch hinfahren kann. Was ich tatsächlich interessant finde, ist, Lorcana fängt ja jetzt auch gerade mit den Challenges an, also mit deren Äquivalent von, ich weiß gar nicht, ob man es Pro Tour oder halt Grand Prix, wie auch immer, also offizielle große Turniere quasi. Und davon findet auch eins in Bochum statt. Und da bin ich mal gespannt, wie die das so handhaben werden. Was ich so gehört habe von den ersten Challenge, ist es auch hauptsächlich Sachpreise. Im Sinne von, dass man da halt eben ne, seine super seltenen Promos, die sonst keiner hat, die man dann für tausende Euros flippen
die
kann.
Die goldene Mickey Maus.
Die goldene Mickey Maus zum Beispiel, dass man dann damit sich so ein bisschen ein goldenes Näschen verdienen kann, weil es dann davon nur sehr seltene gibt. Oder ob sie da halt irgendwie auch in Probleme geraten irgendwann und dann auch anfangen, außerhalb von Deutschland dieses Turnier zu machen. Also es bleibt auf jeden Fall spannend an dieser Sache. Also ich würde das auf jeden Fall noch weiter verfolgen. Dann haben wir die nächste Frage von Fresh. Der fragt, wie und wann starte ich am besten mit Modern? Sollte ich die Auswirkungen von Modern Horizons 3 erstmal abwarten? Welche Decktypen gibt es in der Meta? Und ich würde jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, was Modern angeht und was die Meta angeht. Es gibt super gute Meta-Übersichtsseiten. MTG Top 8 oder MTG Goldfish haben halt auch immer die beliebtesten Karten in einer Meta so zusammengetragen. Ich weiß nicht, hast du irgendwie eine Antwort darauf, wie man am besten mit Modern startet und ob jetzt nach Modern Horizons 3 nicht vielleicht sogar ein guter Punkt wäre, damit einzusteigen?
Wenn dann nach Modern Horizons 3, man sollte jetzt auch warten, was die Auswirkungen sind, weil das Schlechteste, was jetzt passieren kann, ist, man kauft ein Deck und das ist übermorgen nicht mehr spielbar, weil irgendeine neue Sache gefunden wurde, die halt nicht mehr rauskommt. Aber wie man mit Modern startet, wie gesagt, ich habe letzte Woche einen Blackie Talk rausgebracht, in dem genau diese Frage ist, kann man mit 2024 Magic noch anfangen? Und meine Kurzantwort ist, nein, kann man nicht mehr. Nicht mehr sinnvoll. Und das ist bei Modern leider genau dasselbe. Es gibt keine guten Einsteigersachen für Modern. Man hätte hier wirklich Modern Starterdecks bringen können, statt Commanderdecks. Und es wäre alles großartig gewesen. Und so ist halt immer noch leider alles Müll. Such dir Freunde, die mit dir Modern spielen. Kauf dir irgendein Modern-Deck, was in der Meta hoch ist und was dir gefällt und spiel das, alles andere. Also ich glaube, das ist das Einfachste, was ich dir sagen kann und auch leider das, wo es die meisten Leute dran scheitern werden und sagen werden, okay, so habe ich mir das nicht vorgestellt.
Ja, ich weiß nicht, ob ich dir hundertprozentig zustimmen würde, dass man mit Magic gerade nicht gut anfangen kann. Also ich glaube, es ist deutlich anspruchsvoller eben. Ja, das ist, glaube ich, also Wizards of the Coast könnte definitiv mehr machen, um Leute abzuholen und dann auch ins richtige Magic überzuleiten. So. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine gute Antwort. Es ist schwierig, gerade in Modern. Der Preis ist relativ hoch. Die Fluktuation ist nach so einem Set immer sehr schwierig zu geben. Und ja, ich habe das auch Gefühl, dass Budget-Decks, dadurch, dass man so abhängig ist von Free-Spells, die halt allesamt sehr teuer sind, dass es einfach ja schwierig ist, im Budget überhaupt in Modern einzusteigen. Aber mal gucken. Vielleicht findet man ja auf einschlägigen Seiten wie Modern, wie MTG Goldfish oder MTG Top 8 mal eine Deckliste, die man gut findet. Dann noch eine Frage von Rainer Wahnsinn. Top-Name an dieser Stelle. Wie kam es eigentlich zur Zusammenarbeit von Radio Ravnica und Holy, dem Energy-Trink mit dem geilen Geschmack ohne Bullshit? Sehr gut. Ravnica 10 für 10%, Ravnica 5 für 5 Euro für einen Ersteinkauf. Ja, wie kam es denn dazu?
Lustigerweise wurden, glaube ich, einfach angeschrieben, wenn ich mich richtig erinnere, von denen, die gesagt haben, hey, wir suchen gerade nach coolen Podcasts. Wir haben gehört, ihr seid ein cooler Podcast. Und dann haben wir uns mit denen mal zusammengesetzt, haben gesagt, hey, bevor wir das machen, würden wir das ganz gerne mal testen, würden das probieren, schickt uns doch was zu. Das haben die Leute auch von sich aus dann gemacht. Wir haben dann ein bisschen was, einiges ausprobieren dürfen, um halt auch mal das intensiv zu testen, weil wenn wir unseren Namen dafür geben, wenn wir das bewerben, dann wollen wir halt auch keinen Quatsch euch andrehen. Also das muss man leider wirklich sagen. Es gibt ja viele Leute, die gerade solche Sachen einfach nehmen und vertreiben. Und ich kann für meinen Fall sagen, und für deinen Fall weiß ich es, dass es auch sagen kann, das ist nichts, was wir nicht selber auch trinken. Das ist nichts, was wir selber nicht auch nutzen würden. Und als wir das dann festgestellt haben, gesagt haben, hey, das ist wirklich gut. Wir haben die Firma recherchiert. Wir haben viel mit denen auch schon vorher im Calls abgeklärt und gequatscht und wirklich viel auch nachgefragt und geschaut, was funktioniert und was nicht. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, wir kooperieren mit diesem Unternehmen. Und also wir würden kein Unternehmen, das irgendwie irgendeine komische Hintergrundgeschichte hat oder irgendein Produkt vertreibt, wohinter wir nicht stehen, würden wir halt unseren Namen einfach nicht vergeben. Dafür stehen wir mit unserem Namen.
Total, total. Und ich meine, das war ja auch eine sehr interessante Art der Zusammenarbeit, weil wir kennen natürlich viele Content-Creator-Kollegen so, die dann auch zum Beispiel Werbung machen für verschiedene Deckbox-Hersteller oder Sleeve-Hersteller oder was weiß ich nicht alles. Raid Shadow Legends irgendwie im Gaming-Thema oder sowas drin sind. Also alles, was so relativ dann doch nah an Magic ist. Das, was ich halt so spannend finde an Holy, auch in der Zusammenarbeit, dass es, so viel können wir auf jeden Fall verraten, für uns gut funktioniert und wir halt auch irgendwie große Fans von den Getränken geworden sind. Aber es halt eigentlich jetzt so im direkten Vergleich erstmal nichts mit Magic zu tun hat. Und das fand ich halt irgendwie so spannend, weil das natürlich auch irgendwie so zeigt, dass ihr dann auch da draußen dann auch schon auch Interessen dann auch habt, die außerhalb von Magic eben liegen, was dann wiederum interessant sein könnten für halt potenzielle Werbetreibende. Also es ist halt sowas, ich find's immer so, und es ermöglicht uns halt auch, dadurch, dass wir dann nicht gesponsert sind von irgendeinem Hersteller, von irgendwelchen Sachen, dass wir dann auch freie Meinungen haben können zu neuen Produkten, die rauskommen werden. Also klar, wir arbeiten sporadisch mal zusammen. Wir haben schon mit Ultimate Guard zusammengearbeitet, wir haben mit Wizards of the Coast zusammengearbeitet. Das ist alles kein Thema. Aber so grundsätzlich so eine langfristige Partnerschaft finde ich zumindest immer so ein bisschen schwierig, wenn man dann doch auch andere Produkte annähern möchte, wenn die Fragen danach kommen. Also wir haben vor kurzem über Custom Playmats geredet. Das wäre so eine Sache, die wäre nicht möglich, wenn wir mit einem dieser Unternehmen zusammenarbeiten. Und Holy gibt uns halt eben die Freiheit und es funktioniert. Und ihr habt, also soweit wie wir es eben hören, auch richtig Bock auf Holy so. Dass es halt eben für alle Parteien einfach super funktioniert. Und wir hatten ja auch diese Testphase, die wurde sehr gut angenommen. Niemand hat sich großartig beschwert darüber. Und dann haben wir gesagt, ja, lass uns das einfach machen. Und deswegen, top, vielen Dank, Holy, an der Stelle. Und,
yes, absolut.
Genau, ich würde sagen, lass uns noch eine letzte Frage reinnehmen.
Hau raus.
Und zwar vom Havelock, der fragt, welche Magic-Karte ist am meisten Metal? Was ich eine sehr coole Frage finde. Und die man auch auf unterschiedliche Art und Weisen beantworten kann. Hast du eine Karte, die jetzt gerade bei dir schon so Metal irgendwie schreibt, wo du sagst, okay, das wäre so ein typisches Ding für so ein Heavy Metal Cover oder für so ein Heavy Metal Album?
Also ich könnte jetzt einfach cheaten. Also ich könnte einfach cheaten und sagen, hey, Party Hard, Shred Harder ist ein Secret Lair, was einfach nur darum ging, irgendwelche Metal-Cover rauszuhauen. Und mein bester Kumpel hat sich die damals geholt und hat die so als Pentagramm sich in die Wohnung gehängt. Und der hört eigentlich nur, also wenn man es versteht und wenn es einen Rhythmus hat und eine Gitarrenschreddern, das ist es schon zu schwach für ihn. Dementsprechend, ja, also das sind wirklich so, da haben sie auch versucht, extra Metal-Cover nachzumachen. Wenn ja. ich jetzt die nächsten Cheat anwende, dann gehe ich in das zweite Secret Lair und sag keep parting hard, shred harder than your promised heart. Das sind auch komische und coole Metal-Covers, muss man einfach sagen. Und wenn ich jetzt wirklich eine Karte wählen müsste, wo ich sag, hey, dann würde ich wahrscheinlich, wenn es um das Metall geht, Liquid Metal Coating nehmen, weil es einfach eine schöne Karte ist, die dazu passt. Und wenn es irgendwie darum geht, einen Metaller darzustellen, dann würde ich wahrscheinlich Onkel Istvan nehmen. Onkel Istvan ist einfach eine Karte, wo ich sage, yo, den sehe ich auf irgendwie einem Mana-Mono-Marv-Konzert oder so.
Ja. Ja, das ist witzig. Das ist auf jeden Fall witzig. Ich muss aber sagen, wenn ich an so Karten denke, die Metal sind, muss ich auch immer sehr an die Titel denken. Und ich bin schon, seitdem diese Karte rausgekommen ist, seitdem ich den Namen zum ersten Mal gehört habe, ein sehr großer Fan davon, irgendwann mal eine Metal-Band oder eine Punk- oder irgendeine Rockband oder sowas danach zu betiteln. Und zwar ist es Carnage Tyrant. Mhm. Was einfach alle coolen Sounds drin hat. Und halt dann auch, ich stelle mir auch, wenn man jetzt weg von dem Dinosaurier aus dem Artwork geht, so einfach so ein Avatar oder irgendwie so eine Figur für diese Band, die der Carnage Tyrant ist, so eine große, ominöse Gestalt mit irgendwie so einem Mantel oder sowas, stelle ich mir halt irgendwie geil vor. Und es ist irgendwie ein geiler Name. Und irgendwie assoziiere ich das halt sehr mit so, es würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn eine Metalband ein Album rausbringen würde, das hieß Carnage Tyrant. Würde ich sagen, jo, das passt. Also von daher, ja, vielen, vielen Dank für eure Fragen an der Stelle. Wenn ihr eure Frage an dieser Stelle nächste Woche beantwortet haben wollt, dann schreibt uns doch im Radio Ravnica Discord unter Ask Us Anything eure Frage, so kurz wie es geht, so knapp wie es geht, und dann gehen wir darauf ein. Und damit sind wir auch schon am Ende von Folge 247. Wenn ihr uns supporten möchtet, dann könnt ihr das kostenlos tun mit YouTube-Abos, mit YouTube-Likes auf den verschiedenen Videos. Bei sowohl meinem Kanal als auch deinem Kanal. Wenn ihr die Blackie Talks in Ergänzung dazu mal anschauen möchtet, könnte ich das sehr, sehr empfehlen. Das gleiche natürlich auch gerne bei Spotify, Apple Podcasts, dort gerne 5 Sterne geben, wenn euch der Podcast eben gefällt. Wir sind auch auf Social Media, da haben wir Instagram, wir haben Twitter, wir haben Threads, alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und wir haben es eben schon mal kurz erwähnt, aber trotzdem vielen Dank nochmal an Holy und der Hinweis, dass ihr auf weareholy.com/radioravnica die Produkte eben sehen könnt. Und wenn ihr euch dann entscheidet, da einzukaufen, könnt ihr mit Ravnica 10 10% sparen und mit Ravnica 5 5€ auf euren Ersteinkauf. Wenn ihr uns dann direkt unterstützen wollt, nachdem ihr uns indirekt unterstützt habt bei Holy, könnt ihr das natürlich auch gerne tun bei patreon.com/gamery und könntet dann auch hier so genannt werden wie unsere Goldunterstützer Asterix, TK241, BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, General Götterspeise, Jan Web, Siren, Sascha Haas, Simonim und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und auch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche mit wahrscheinlich Assassin's Creed und was auch immer in der Welt von Magic so abgeht. Haut da rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.